Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Für meinen Teil kann ich sagen, dass wir es geil finden, dass es alles vorbei ist. Und wir auch überhaupt gar keine Lust mehr haben, uns damit zu beschäftigen. Und froh sind, dass alles wieder beim Alten ist.
Ich war teilweise recht überwältigt. Irgendwie ja, kam ich hier im vierten Semester hin und habe mich gefühlt wie ja, Erstsemester Einschulung eigentlich.
Ich fühle mich beim Feiern teilweise, wenn man weggeht, komplett fehl am Platz. Es ist nicht mehr so wie früher.
Jetzt, da viele Menschen die Möglichkeit haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten, nutzen sie diese Möglichkeit, aus dem Homeoffice, ich sag mal in der beruflichen Einsamkeit, mal wieder in eine Gemeinschaft zu kommen.
Für mich ist jetzt die Lebensform gefunden. Ich werde auf jeden Fall auf dem Land wohnen bleiben. Die Stadt macht mich wahnsinnig. Ich merke, wenn ich da ankomme, wie ich sofort in alte Muster verfall. Die Geräuschkulisse, die Menschenmasse, ich kann es nicht mehr und will es auch nicht mehr.
Die Corona-Pandemie hat alle Bereiche der Gesellschaft gründlich durcheinandergebracht. Das Arbeitsleben, Schulen und Universitäten, das Miteinander der Menschen. Beschäftigte gingen, sofern es ihnen möglich war und sie den Job behielten, ins Homeoffice. Studierende tauschten den Hörsaal gegen ihr WG-Zimmer. Selbst Sterne-Restaurants boten Menüs für zu Hause an. Und wer feiern wollte, machte den Stadtpark zum Nachtclub. Ist das alles nach Beendigung der meisten Corona-Schutzmaßnahmen wieder vorbei oder bleibt uns etwas davon erhalten? Ich habe nachgefragt, welche Corona-Effekte von Dauer sind. Herzlich willkommen beim Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Benjamin Dierks. Der Alsenhof liegt in Legerdorf in Schleswig-Holstein, einer 2600-Seelen-Gemeinde, eine knappe Autostunde nordwestlich von Hamburg. Einst wurden auf dem Hof Kühe gehalten, heute arbeiten hier digitale Nomaden und Großstädter, die der Enge ihres bisherigen Arbeitslebens entfliehen und Autolärm gegen Vogelgezwitscher tauschen wollen.
Grüß dich.
Hallo, bist du dabei?
Dankeschön.
Moin.
Moin.
Hi.
Benjamin bin ich. Hi.
Manuel.
Manuel Dingemann, Mitbegründer des Alsenhofs, begrüßt mich an der verglasten weißen Eingangstür und führt mich durch den Flur direkt in die große Wohnküche, in der er gerade das Mittagessen zubereitet.
Ja, ich darf heute kochen.
Und das habt ihr als täglichen Termin hier, um 1 Uhr gemeinsam zu essen?
Ja, ganz genau. Eine oder zwei Personen kochen jeden Tag dann für alle. Und ja, dafür ist man dann die ganze Woche, wird man dann aber bedient. Und darf sich dann nur an den Tisch setzen und bekommt immer was Zauberhaftes serviert.
Gekocht und gelebt wird hier vegetarisch, bio und auch sonst möglichst nachhaltig. Die Ideen von moderner Arbeit treffen auf die Ideale einer Öko-Land-WG. Hier gibt es nicht nur Coworking, den gemeinsamen Arbeitsplatz, sondern auch Co-Living, den dazugehörigen gemeinschaftlichen Wohnraum.
Wir haben das Alsenhof-Projekt tatsächlich im Mai 2020 gestartet, also wirklich kurz nach dem Beginn der Pandemie. Tatsächlich auch, weil wir gemerkt haben, in der Stadt wollen wir eigentlich nicht sein zu dieser Zeit. Und was gibt es Schöneres, als jetzt wirklich viel Platz zu haben und nicht wirklich einen Lockdown zu erfahren, Möglichkeiten zu haben, im Garten zu sein und viel Platz, um sich weiterzuentwickeln.
Manuel produziert Werbevideos für Unternehmen, die seinen Nachhaltigkeitsstandards gerecht werden. Er hatte zuvor auch ein Co-Living-Projekt in Hamburg aufgebaut. Eigentlich dachte er dabei an gleichgesinnte Selbstständige, die keine feste Arbeitsstruktur haben. Seit Corona interessieren sich aber auch immer mehr Angestellte dafür.
Viele Menschen in der Arbeitswelt haben natürlich gemerkt im digitalen Alltag, dass dieser Austausch an der Kaffeemaschine einfach fehlt, dass die Kollegen nicht mehr so wirklich erreichbar sind. Und jetzt, da viele Menschen die Möglichkeit haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten, nutzen sie diese Möglichkeit, aus dem Homeoffice, ich sag mal in der beruflichen Einsamkeit, mal wieder in eine Gemeinschaft zu kommen.
Als der Auflauf fertig ist, ruft Manuel die anderen aus dem Haus mit einer Nachricht in der gemeinsamen Chatgruppe zum Essen zusammen.
Wenn es warm genug ist, dann können wir auch gleich schon draußen essen.
Eugenia, eine Managementberaterin aus Bremen, kommt in die Küche, um beim Aufdecken zu helfen. Sie ist für eine Woche auf den Alsenhof gekommen, um das Arbeiten und Leben hier kennenzulernen.
Auf jeden Fall ist das gemeinsame Essen etwas Verbindendes, wo man halt wirklich Zeit füreinander nimmt und das vielleicht nochmal anders ist, als wenn man im Homeoffice ist. Dann wird der Takt eher durch die Arbeit vorgegeben.
Mitbewohnerin Susanne, die als Coach und Softwareentwicklerin in Stuttgart arbeitet, war zum Jahreswechsel schon einmal auf dem Alsenhof und ist nun für 3 Monate zurückgekommen. Ihr Arbeitgeber hat ihr dafür eine Auszeit gegeben.
Ich glaube, die Pandemie war für mich eher ein Beschleuniger, um nochmal genauer hinzugucken. Hinterfragt habe ich es vorher schon. Vielleicht bin ich auch deshalb hier schon, weil ich glaube, das ist immer noch ein Pilotprojekt oder ein Leuchtturm. Es gibt noch nicht so viele davon. Auch in diesem Format, auch wo Leben und Arbeiten irgendwo aneinander gekoppelt ist.
Auch Rüdiger kommt zum Essen. Er ist bei einem IT-Unternehmen angestellt, das ihm weiterhin mobiles Arbeiten ermöglicht. Er hat in der Pandemie seine Kollegen vermisst und ist für eine Woche auf den Alsenhof gekommen, um beim Arbeiten mal wieder Gesellschaft zu haben.
Dadurch, dass es auf dem Land ist hier, ist es auch eine Art Entschleunigung. Dieser Lebensrhythmus, den die hier haben, den ich jetzt mitgemacht habe, ich habe mich da so reinbegeben, heißt eben auch, dass man sich um 9:30 gute Nacht sagt. Ich habe noch nie so viel geschlafen wie hier.
Nachdem sich alle um den Gartentisch versammelt haben, spricht Etty, eine der festen Mitbewohnerinnen, eine Art alternatives Tischgebet.
Bevor wir anfangen zu essen, lade ich euch ein, dass wir einmal an all die Lebewesen denken, die an diesem Essen beteiligt sind und waren, angefangen von den Millionen, Milliarden Mikroorganismen, die in der Erde gewerkelt haben, um das Gemüse zum Wachsen zu bringen, die Sonne, das Wasser.
Die erste, die den Tisch wieder verlassen muss, ist Lexi, ebenfalls eine der festen Mitbewohnerinnen. Sie ist als Grafikerin bei einem Verlag in Hamburg angestellt. Der lässt sie weiterhin arbeiten, wo sie möchte, aber die festgelegte Mittagspause muss sie einhalten.
Und seit wann bist du jetzt hier?
Seit Juni letzten Jahres. Ich habe als Workation angefangen, weil ich in der Pandemie angefangen habe, in meinem VW-Bus zu arbeiten. Irgendwann habe ich aber mal die Infrastruktur gesucht und habe gezielt nach Plätzen geguckt, wo ich dann auch in einen Coworkspace angeschlossen habe. War dann auch an dem Co-Living interessiert und bin dann hier gestrandet und bin nie wieder weggefahren.
Workation ist ein Begriff, der besonders in der Corona-Pandemie die Runde gemacht hat. Eine Mischung aus Work, der Arbeit, und Vacation, dem Urlaub. Da sie nicht mehr an ihren Arbeitsort gebunden waren, nutzten einige die Gelegenheit, um an Orten zu arbeiten, die sonst eher als Urlaubsziel angesteuert werden. Manche zog es in die Südsee, Lexi zog es auf den Alsenhof.
Also hier gehen wir jetzt vom Wohnhaus rüber
in
zum
Coworkspace. Genau, das ist aber der Hintereingang, das ist die Abkürzung sozusagen. Genau, und hier haben wir 2 Bereiche. Einmal diesen vorderen Bereich, wo man so ein bisschen sich rumlümmeln kann auf der Couch, wenn man mal einen Kaffee trinkt, Meetings hat. Hier haben wir noch so alte Stalltüren. Genau, dann habe ich mir ein Plätzchen ausgesucht mit ganz viel Frischluft und Vogelgezwitscher. Was mir mein Arbeitgeber natürlich nicht bieten kann. Da sitze ich mitten in der Hamburger Innenstadt. Baustellen um einen herum, die U-Bahn, die quietscht und viele Kollegen, die andauernd am Telefonieren sind. Also das ist schon auf jeden Fall eine Verbesserung meines Arbeitsalltags.
Lexi muss schnell das Layout für eine Zeitschriftenseite fertigstellen, bevor sie in den Druck geht. Dem schnellen Arbeitsrhythmus ihres einstigen Büros konnte sie nicht entfliehen, dem stressigen Umfeld aber schon.
Für mich ist jetzt die Lebensform gefunden. Ich werde auf jeden Fall auf dem Land wohnen bleiben. Die Stadt macht mich wahnsinnig. Ich merke, wenn ich da ankomme, wie ich sofort in alte Muster verfall. Die Geräuschkulisse, die Menschenmasse. Ich kann es nicht mehr und will es auch nicht mehr.
Lexis nächstes Projekt? Hinter dem Hof soll ein naturverbundener Campingplatz entstehen für Bulli-Liebhaberinnen wie sie. Und irgendwann will sie vielleicht einmal ihr eigenes Hofprojekt aufziehen. Bis dahin soll der Alsenhof ihr Zuhause bleiben. Auf dem Campus der Uni Hamburg ist nicht viel los. Es ist ein Freitagvormittag, nicht gerade die Zeit, in der Studierende in Scharen in die Uni strömen. Die Hochschule ist in diesem Sommer, wie viele andere auch, nach 2 Jahren Pandemie zu Präsenzveranstaltungen zurückgekehrt. Ich will wissen, wie gut es funktioniert und wie es ist für diejenigen, die zuvor nur per Videokonferenz an Vorlesungen und Seminaren teilnehmen konnten. Ich steuere das Gebäude der Wirtschaftswissenschaft an, wegen seiner dicken Betonmauern Vivi-Bunker genannt. Unter einem Vordach entdecke ich 2 einsame Seelen, die bei einem Kaffee zusammensitzen.
Ich bin Lenny, ich studiere Psychologie im 4. Semester.
Ich bin Gesche und ich studiere auch Psychologie im 4. Semester gerade.
4. Semester bedeutet ja, das Studium bisher war weitgehend online, in der Pandemie.
Ja genau, das 1. Semester jetzt in Präsenz.
Es gibt noch einen ganz kleinen Part, der online läuft, aber die meisten Veranstaltungen sind jetzt Präsenz oder Hybrid gerade.
Ich war teilweise recht überwältigt, allein sich auch wieder so in dieses soziale Gefüge irgendwie einzufügen. Was ich teilweise gar nicht so leicht fand, war, sich auch so auf dem Campus zurechtzufinden irgendwie, weil wir hatten ja am Anfang so ein paar Infoveranstaltungen online, aber irgendwie kam ich hier im 4. Semester hin und habe mich gefühlt wie Erstsemester Einschulung eigentlich. Also.
Ja, voll. Plötzlich siehst du die ganzen Leute, die du halt in Zoom-Meetings bisher irgendwie nur gesehen hast und kennst dich halt eigentlich fast gar nicht, aber irgendwie ja schon, weil man dann ja doch sich unterhalten hat irgendwie per Zoom mal.
Einige ihrer Kommilitonen seien in den vergangenen 2 Jahren noch nicht einmal nach Hamburg gezogen, weil es ohne Lehrveranstaltungen auf dem Campus nicht nötig gewesen sei, berichtet Gesche.
Ich finde, das Studium generell zu überblicken in Corona war das für mich eher noch so ein abstraktes Ding, was sich einfach so hinter meinem Bildschirm versteckt hat und für mich teilweise gar nicht so gut greifbar war irgendwie. Und das kommt jetzt eben durch Präsenz, irgendwie versteht man das viel mehr, ja.
Auch ihre Tage hätten kaum Struktur gehabt, berichten die beiden. Über fehlende Struktur können sie sich jetzt nicht beklagen. Ihre erste Vorlesung an diesem Morgen begann um 7:45. Pflichtveranstaltung. Während der Online-Uni hatten viele Profs ihre Vorlesungen einfach per Video ins Netz gestellt. So konnten die Studierenden sie ansehen, wann es ihnen passte. Das würde sich Gesche als Zusatz auch nach den Corona-Beschränkungen wünschen.
Also ich habe es als super praktisch empfunden, dass es halt diese Videos gab, die meistens halt dann hochgeladen wurden, dass man sich die dann halt im Nachhinein nochmal angucken konnte. Und ich weiß, bei einigen Profs ist es so, dass sie die Videos halt weiterhin auch anbieten, weil es die ja eh gibt. Bei einigen anderen Profs ist es aber so, dass die zum Beispiel die Zugangscodes geändert haben extra irgendwie, damit man halt eben auch in Präsenz bei der Veranstaltung da ist.
Die Universität überlässt es dem Lehrpersonal, ob Veranstaltungen weiterhin aufgenommen und online erhältlich sein sollen. Mittlerweile hat sich der Campus etwas gefüllt. Ich verabschiede mich von Lenny und Gesche und gehe zum Audimax. Durch die verglaste Front kann ich Studentinnen und Studenten sehen, die in kleinen Gruppen im Hörsaal verschwinden. Ich schließe mich ihnen an und schlüpfe mit durch die schwere Holztür. Der Hörsaal ist gut gefüllt. Immer neue Studierende kommen hinzu, suchen die Reihen ab, schieben sich an Sitzenden vorbei zu ihren Kommilitonen. Ein Dicht an Dicht, als wäre nichts gewesen. als nach dem Ende der meisten Corona-Maßnahmen die Studierenden an die Uni zurückkehrten, sei sogar mal die Polizei gekommen, berichtet Professorin Katharina Kleinen von Königslöw.
Wir hatten einen Polizeieinsatz hier auf dem Campus, weil die beiden Beamten, die hier regelmäßig Streife laufen, die haben Verstärkung gerufen, weil ihnen zu viele Leute da waren. Und sie gedacht haben, das ist vielleicht eine unangemeldete Demonstration oder ähnliches. Aber das war einfach nur unser normaler Semesterbetrieb.
Professorin Kleinen von Königslöw beschäftigt sich mit digitalisierter Kommunikation. In den vergangenen 2 Jahren hatte sie zudem das Amt der Studiendekanin inne. Grob gesagt war ihre Aufgabe, den Lehrbetrieb zu organisieren. Ursprünglich wollte sie die vergangenen 2 Jahre nutzen, um die Lehre mit digitalen Angeboten anzureichern.
Insbesondere was so Dinge angeht, wie die Bereitstellung von Lerninhalten oder Texten über digitale Plattformen.
Die Digitalisierung kam, aber anders als Kleinen von Königslöw sich vorgestellt hatte. Mit dem Ausbruch der Pandemie musste sie die Lehrangebote von heute auf morgen vollständig digital verfügbar machen, um den Betrieb am Laufen zu halten.
Und da war dann eben meine Rolle eine ganz andere, weil es viel stärker darum ging, überhaupt einerseits so das kommunikativ zu begleiten, so ein bisschen auch Mut zu machen. Leute, wir versuchen das jetzt einfach und ja, es wird, ne, wir werden alle unsere Fehler machen und daraus lernen. Aber erstmal geht es darum, irgendwie den Semesterbetrieb zum Laufen zu kriegen, auch digital.
Mut machen muss Kleinen von Königslöw auch heute wieder.
Wir müssen den Studierenden jetzt einfach erstmal nochmal wieder viel mehr Zeit geben, dass man halt sonst im ersten Semester macht, so ein bisschen Kennenlernspiele und dass man auch mal mehr Zeit lässt für die Gruppenarbeit, damit die auch über alles mögliche andere sprechen können. Das müssen wir jetzt halt irgendwie in den ganzen Studienverlauf integrieren und nicht nur in die ersten Semester.
Und was bleibt von der Digitalisierung des Lehrbetriebs? Kann auch vom Sofa zuschauen, wer es nicht in den Hörsaal schafft? Vorerst nicht, sagt Kleinen von Königslöw.
Wir haben leider nicht die Möglichkeiten, flächendeckend das Ganze sozusagen digital zu streamen. Also dazu fehlt uns schlicht auch die technische Ausstattung, dazu fehlen uns die technischen Kompetenzen. Und dazu gibt es unglaublich viele rechtliche Probleme, die da dran hängen. Also man darf Studierende beispielsweise in keinster Weise filmen.
Dennoch ist die Kommunikationsexpertin guter Hoffnung, dass sich ein paar digitale Kniffe, die in der Pandemie erlernt wurden, in die Zukunft retten lassen.
Und vor allen Dingen hat sich halt die Einstellung der restlichen Lehrenden dazu vollkommen geändert. Die Hemmschwellen sind viel geringer. Die wissen alle, wovon ich rede, wenn ich sage, wir könnten das doch mal auch mit so ein paar asynchronen Elementen, ne, mach doch mal ein paar Lehrvideos.
Somit hat die Notlage in der Pandemie womöglich dazu beigetragen, dass die Uni digitaler wird. Wenn auch nicht so behutsam, wie Kleinen von Königslöw es sich vorgestellt hätte. Während der Pandemie habe ich eine Reihe an Clubbetreibern und Kneipiers besucht, die besonders an den Corona-Maßnahmen zu knapsen hatten und teils kreative Auswege suchten. Auch Gerrit Lerch in seiner Kneipe im Schanzenviertel in Hamburg besuchte ich, als die Hansestadt als erstes Bundesland die 2G-Regel eingeführt hatte und Gastronomen begannen, wieder Hoffnung zu schöpfen. Damals stand der Chef persönlich an der Tür seiner Bar, Galopper des Jahres, und kontrollierte gewissenhaft Impfzertifikate. Ich will wissen, wie es ihm einige Monate später geht. Gerrit Lerch nimmt mich mit in seine volle Kneipe. In dem großen Altbaulokal mit seinen hohen Fensterfronten sitzen die Gäste an groben Holztischen. Ein paar Stufen führen zur Theke. Dahinter horchen 2 junge Barfrauen im Getöse den Bestellungen. Sie füllen Eis in Gläser, gießen Drinks ein, zapfen Bier. Ich folge Lerch durch einen dunklen Flur an einem Clubraum vorbei, in dem ein DJ laut Hip-Hop auflegt. Durch eine Hintertür treten wir auf einen Außenbereich hinterm Haus, wo wir in Ruhe ein paar Worte wechseln können.
Für meinen Teil kann ich sagen, dass Corona im Prinzip Gott sei Dank endlich vorbei ist und wir es prinzipiell geil finden, dass es alles vorbei ist und wir auch überhaupt gar keine Lust mehr haben, uns damit zu beschäftigen und froh sind, dass alles wieder beim Alten ist.
Wenn du das mal so Revue passieren lässt, was hast du alles gemacht oder was habt ihr hier im Laden alles gemacht, um irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten?
Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich eher die Art von Gastronom, der jetzt nicht auf Däubel komm raus überall versucht hat, noch irgendwo irgendwas zu machen. Ich verlasse mich eigentlich so auf unsere Kernkompetenzen und das ist im Prinzip das Verkaufen von Fassbier in unserem Laden.
Gerrit Lerch hat die dunklen Haare nach hinten gestrichen, trägt eine Bomberjacke und Turnschuhe. Er ist ein alter Hase im Gastrogeschäft. Vor bald 24 Jahren eröffnete er sein erstes Lokal im Schanzenviertel. Seine Bar und seinen Club betreibt er im Erdgeschoss des Haus 73, einem Kulturzentrum, zu dem neben Lerchs Lokal ein Programmkino und ein Saal mit Lesungen, Slam-Poetry und Konzerten gehört. Gerrit Lerch überlebte unter anderem dank der staatlichen Corona-Hilfen, hat dennoch finanziell schwierige Zeiten hinter sich und kann nun vorerst aufatmen.
Die Leute, die haben Bock. Es ist einfach ein Zeichen gewesen. Du kannst ohne Maske rein. Die Leute kommen lachend in den Laden. Ja, und sie haben eine ganz andere Motivation, wieder zu feiern plötzlich. Ist so. Ist echt so. Jetzt haben wir so langsam das Gefühl, wir sind wieder angekommen in den normalen Umsätzen, in einer normalen Stimmung. Also die Menschen, sie kommen schon in guter Stimmung rein. Und das ist so schön zu sehen.
Drinnen wird die Stimmung immer ausgelassener. Lerch zieht ein gemischtes Publikum an. In der Kneipe sitzt auch mal eine Runde jenseits der 50 am Tisch. Im Club wirkt kaum jemand älter als Mitte 20.
Also ich persönlich finde, dass wir uns in den letzten 2 Jahren extrem zurückgeschraubt haben. Man ist froh darüber, auch mal nicht die Maske tragen zu müssen. Man ist froh darum, wenn wir jetzt hier mit 7 Leuten an einem Tisch sitzen können und gemeinsam einen trinken können.
Also ich persönlich gehe auch immer noch mit Maske einkaufen. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, wo man sich dann frei fühlt, gerade auch natürlich mit Alkohol, wird das alles ja ein bisschen lockerer haben.
Bei dem einen oder anderen mischen sich aber auch Bedenken unter die Feierlaune.
Gemischte Gefühle auf jeden Fall. Ist ungewohnt, dass man so viele Menschen auf einmal wieder auf den Haufen hat und viele ohne Maske umherlaufen. Schwierige Situation manchmal. Und man weiß auch nicht, was im Herbst kommt.
Ein Gedanke, der auch Gerrit Lerch umtreibt.
Also ich wäre, glaube ich, extrem unglücklich, wenn ab Herbst in irgendeiner Form dieser ganze Irrsinn nochmal von vorne startet. Bitte nicht mehr.
Was er besonders schmerzhaft fand, nicht wie gewohnt arbeiten zu können und von staatlichen Hilfen abhängig zu sein.
Wenn ich mich mit einer Gastronomie und einer Idee selbstständig mache, dann habe ich ja eigentlich vielleicht auch keinen Bock, in irgendwelchen konservativen Läden zu arbeiten, sondern ich habe Bock, das zu machen, was ich will. Das hat auch irgendwie mit Subkultur zum Beispiel zu tun. Und wenn ich das auf einmal nicht mehr machen darf, dann macht mich das erstmal per se fertig.
Also im Grunde ist jetzt nichts aufgekommen in der Zeit, wo man sagen könnte, gut, dass wir das mal gemacht haben, das bereitet jetzt das Geschäft.
Man könnte vermuten, dass die Leute jetzt noch besser drauf sind nach der ganzen Zeit. Und das ist auch wahr. Also das gibt immer so einen kurzen Kick, dass die Leute jetzt einmal sagen, geil, jetzt geht's wieder los. Aber wenn man mich jetzt fragt, ob ich diese Corona-Zeit brauchte, damit die Leute jetzt alle besonders gut drauf sind, würde ich eher sagen, danke, nein. Also das war schon ja, irgendwie eine ziemlich verlorene Zeit.
Es sind nur ein paar Straßenecken von der Reeperbahn, Hamburgs berühmter Feiermeile, bis zum Park Fiction, einem Park- und Kunstprojekt am südlichen Rand von St. Pauli mit Blick auf die Elbe. Das Herzstück bildet ein kleiner, grasbewachsener Hügel mit zwei großen Palmen aus Stahl. Wie die Kräne des Hafens gegenüber heben sie sich markant ab von dem dämmerigen Abendhimmel. Auf der Palmeninsel sitzen Menschen in kleinen Gruppen beisammen. Einige haben tragbare Boxen dabei, aus denen Musik über den Park schallt. Sie dürften auch wieder in die Bars und Clubs auf der Reeperbahn gehen, aber viele ziehen es offenbar vor, auch nach dem Ende der Corona-Beschränkungen draußen zu feiern. Ich will wissen, ob sich da grundlegend etwas geändert hat.
Ich fühle mich beim Feiern, teilweise wenn man weggeht, komplett fehl am Platz. Das ist nicht mehr so wie früher.
Sagt Michael, der mit zwei Freunden, Bierflaschen in der Hand, auf einem Mauervorsprung sitzt.
Hier draußen mal sein mit ein paar Freunden und was zu trinken, ist definitiv cool, kann man gerne mal machen. Mich jetzt aber in eine Menschenmenge begeben, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ein paar Schritte weiter sitzen Lena, Lou und Lennart beisammen, lassen eine Flasche Wein kreisen und drehen Zigaretten.
Ja, schon entspannter, als jetzt drin zu sitzen.
Allein, weil es jetzt schon wieder warm ist.
Ja, das Wetter ist schöner, ja.
Aber es wäre euch nicht unangenehm, irgendwo auch wieder in den Club zu gehen?
Nicht unangenehm, aber ich habe gar nicht so das Bedürfnis, da jetzt wieder reinzugehen. Ich sitze jetzt tatsächlich auch immer lieber draußen als irgendwie drin.
Jetzt, wo man 2 Jahre in Corona-Zeiten war, hat man es doch schon immer im Hinterkopf.
Und jene, die am Anfang der Pandemie gerade alt genug wurden, um legal ausgehen zu dürfen, kennen es mittlerweile gar nicht anders. So wie Marcel, 20 Jahre, der mit einem Freund beisammen sitzt und Musik auf dem Handy laufen lässt.
Wir haben unser Abitur gemacht, sind 18 geworden während der Corona-Zeit. Sprich, wir haben auch gar nicht so richtig Gelegenheit gehabt, auch die ganze Kiez-Szene, die ganze Party-Szene mit den Clubs so richtig kennenzulernen. Und hatten es halt damals dementsprechend wie viele andere Jugendliche halt als Norm, dass wir uns dann zum Feiern halt draußen getroffen haben. Und das hat sich seit jeher halt einfach auch nicht wirklich viel verändert.
Park Fiction war auch schon vor Corona ein beliebter Treffpunkt. Als während der Pandemie die benachbarten Clubs schlossen, kamen noch mehr Menschen und die Konflikte nahmen zu. Im Stadtpark zum Beispiel rückt wegen des Lärms regelmäßig die Polizei an. Rund um den Park Fiction ist die Stimmung ebenfalls angespannt. Anwohnerinnen und Anwohner beklagen den Lärm in dem Park vor ihrer Haustür, der eigentlich auch ihnen zur Entspannung dienen soll, in dem engen und trubeligen Stadtteil. Einst sollten hier in den 90er Jahren Wohnungen und Bürogebäude gebaut werden. Dagegen gab es breiten Protest. Park Fiction war der Gegenentwurf, mit dem die Menschen aus dem Viertel sich schließlich durchsetzten. Sabine Stövesand engagierte sich damals in der Stadtteilarbeit und war Mitbegründerin des Projekts. Heute ist sie Professorin und wohnt in einem Hausprojekt direkt am Park Fiction. Von ihr will ich wissen, wie der Ansturm sie beeinträchtigt.
Wichtig finde ich, das ist ein schöner Ort. Ich mag ihn total gerne, es ist ein ganz besonderer Ort.
So schön der Ort ist, es gibt Probleme.
Ein Problem, was einfach zugenommen hat, was damals in der Gründung nicht absehbar war, das ist der Lärm durch Bluetooth-Boxen, durch mobile Boxen.
Viele könnten wegen der Dauerbeschallung nachts nicht schlafen, sagt sie. Eine Initiative aus der Nachbarschaft schlug Alarm und wandte sich an Politik und Presse. Park Fiction wurde zum Problemfall erklärt. Der Künstler Christoph Schäfer ist ebenfalls Mitbegründer von Park Fiction und beobachtet die Veränderung.
Wenn man letztes Jahr zum Beispiel im Sommer, im August da war und man sieht, da sind 500 Jugendliche, die wären normalerweise in dem Alter in der Disco.
Schäfer engagiert sich im Park Fiction Komitee, das sich ehrenamtlich um den Park kümmert. Als ich ihn an einem sonnigen Sonntagmittag treffe, trägt er 2 große grüne Gießkannen und ist auf dem Weg zum Wasserhahn.
Die Gartenpflege ist Teil des Engagements hier einfach?
Wir machen spezielle Sachen. Zum Beispiel diese 2 Rasenflächen werden tatsächlich von einem benachbarten Wohnprojekt gemäht. Und dann gibt es eben einzelne Beete, um die wir uns kümmern.
Christoph Schäfer wehrt sich dagegen, dass Park Fiction zur Problemzone erklärt wird.
Es ist ja nun geradezu ein Gebot der Vernunft, sich draußen zu treffen, wenn man sich noch Begegnung haben will mit Menschen.
Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir im Grunde davon ausgehen können, dass das Leben weiterhin stärker als bisher auf der Straße stattfindet.
Ja, auf jeden Fall. Und für öffentliche Räume, wenn die so eine andere Bedeutung bekommen, vielleicht muss man sich da auch was Neues überlegen. Also ich sag mal, eine neue Kultur im öffentlichen Raum weiterentwickeln.
Für einige geht diese Kultur aber gerade in die falsche Richtung. Anwohnerin und Mitbegründerin Sabine Stövelsand.
Wir hatten ja die Vorstellung, wir regeln das miteinander, wir reden mit den Leuten. Und ich bin dann auch immer und andere auch dann rausgegangen und haben gesagt, hey Leute. Und dann hat es, was willst du hier, zieh du woanders hin. Ja, und Schläge angedroht gekriegt und so, ne?
Die Ehrenamtlichen vom Komitee haben eine Idee, wie sie Park Fiction entlassen können. Das Areal mit seinen Stahlpalmen liegt etwas erhöht am Elbhang. Nabila Attar, die ebenfalls auf St. Pauli wohnt, weist mit der Hand hinab aufs Elbufer.
Wir haben ja hier auch im Sommer 2020 schon als direkte Reaktion auf das, was sich hier im Park abgezeichnet hat, die Wunschproduktion gestartet, die Füße in die Elbe strecken. Und da geht es eben um eine Erweiterung und gleichzeitig Entzerrung des Park-Fictions runter ans Ufer.
Aber das kann dauern. Und bis dahin bleibe den Anwohnerinnen und Anwohnern oft nur ein Schritt, der im Viertel eher verpönt ist, sagt Sabine Stövelsand.
Was Leute machen, ist die Polizei rufen. Und da gibt es schon also so einen Kodex. Eigentlich macht man das nicht, außer wenn es nicht mehr geht und wenn du keine andere Möglichkeit hast. Und es gibt keine andere Möglichkeit, wenn nachts das so hochgebrezelt ist und du alleine bist und gerade als Frau, dann rufst du halt auch auf der Davidwache an. Also dieses, wenn es nicht anders geht, wenn man keine andere Lösung hat. Und dafür ist die Polizei auch da.
In der Filiale der Restaurantkette Peter Pane in Hamburg-Blankenese erinnert kaum noch etwas an die Pandemie. Daran, dass das Essen hier lange gar nicht oder nur mit Auflagen möglich war. Eine Familie kommt unbekümmert herein und nimmt an einem der dunklen Holztische Platz. Man sitzt auf schlichten Bänken. Zu essen gibt es vor allem Hamburger. Masken trägt niemand mehr. Eine Maßnahme aus der Pandemie allerdings ist übrig geblieben: der eigene Lieferdienst. Betriebsleiterin Bianca Eberlin stößt die Schwingtür neben dem Tresen auf und nimmt mich mit in die Küche.
Der Kollege ist gerade on Tour. Wenn er zurückkommt, dann können wir den gleich einmal mit begleiten und dann können Sie auch gerne eine Tour mit ihm mitfahren.
Cool. Was ist denn gerade an so an Bestellungen reingekommen?
Genau, also wir haben jetzt erstmal hier zwei Vorbestellungen, jeweils einmal 18 Uhr und 18.30 Uhr.
Eberlin trägt eine blau-weiß gestreifte Bluse und lange blonde Haare und hat den Überblick. Sie inspiziert an einem Klemmbrett die Bestellbons für den Lieferservice.
Also wenn der Kollege jetzt wieder zurückkommt, dann geht der Bon in die Küche, dann wird das produziert.
Einer der beiden Köche legt tiefgefrorene Hamburger Frikadellen auf den Bräter. Während das Hackfleisch brutzelt, kommt Lieferfahrer Jan durch den Hintereingang.
Also Jan erstmal, ich weiß nicht so.
Hi, ja, wie auch
ja, genau. Benjamin, freut mich.
Er prüft auf einem Tablet-Computer, wohin die nächste Tour gehen soll.
Dann ist hier unsere Lieferstation sozusagen. Hier stehen die ganzen Taschen, die wir haben. Die halten das Essen halt warm. Du darfst auch gerne mal eine Hand reinstecken, dann spürst du, wie warm das ist, damit das auch schön warm immer ankommt.
Oh ja, und, also die heizt hier selber auf,
genau,
noch die Tasche?
Genau, dieses Gerät hier drunter heizt. Das machen wir immer an, wenn wir kommen und aus, wenn wir gehen. Und dann heizt das die ganzen Taschen vor.
Aber das sind jetzt auch alles Sachen, die dann während der Pandemie erst angeschafft wurden, ne? Die
genau, das kam alles erst mit dem Liefern. Dann können wir auch gerne schon zum Auto gehen.
Okay.
Mit gepackter Wärmetasche gehen wir durch den Liefereingang hinaus und steigen in ein kleines Elektroauto. Jan steuert den Wagen Richtung Westen. Es geht 4 Kilometer weiter nach Rissen an den Hamburger Stadtrand.
Das ist hier auch wirklich wie eine kleine Gemeinde praktisch. Man kennt eigentlich die meisten Kunden schon. Wenn ich bestimmte Adressen lese, dann weiß ich sofort, wo ich hin muss.
Am Ziel angekommen, trägt er die Tasche zur Haustür. Früher als vom Kunden erwartet.
Moin, moin, hallo.
Greif gerne zu.
Dass die Lübecker Restaurantkette überhaupt Essen liefert, war eine eilige Reaktion auf die Pandemie. Aber auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen will sie daran festhalten. Inhaber und Geschäftsführer Patrick Junge ist in die Blankeneser Filiale gekommen, um mir zu erklären, warum.
Über doch, ja, kann man sagen, 2 Jahre haben sich Menschen eine Routine angewöhnt, Essen nach Hause zu bestellen und finden das gut. So, und wir haben es auch darauf eingestellt.
Junge trägt ein Sakko mit schmalem Revers, Vollbart und die Haare kurz. Typ Unternehmer, der auch mal anpacken kann. Den weitaus größten Teil des Umsatzes macht das Unternehmen nach wie vor mit den Restaurants. Aber als die zu Beginn der Pandemie schließen mussten, beschloss Junge, einen eigenen Lieferdienst aufzubauen.
Das eben auch nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern als echten neuen Vertriebskanal. Und das hat uns dann, muss man ganz offen sagen, am Ende jetzt hier rückblickend auch durch die Pandemie getragen und auch gerettet in der Form.
Junge ist es wichtig, einen eigenen Lieferdienst zu haben, um den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren. Doch ganz kommt er an den Platzhirschen wie Lieferando nicht vorbei. Wenn er nicht auch über sie Bestellungen annehme, ginge ihm viel Kundschaft verloren. Peter Pane wickelt allerdings nur Bestellungen über die externen Dienstleister ab. Die Lieferungen übernehmen die eigenen Fahrerinnen und Fahrer.
Von daher haben wir das dann mit eigenen Fahrern gemacht, hatten ja dann auch im ersten Lockdown die Notwendigkeit dafür, weil wir hatten ja die Mitarbeiter, aber nichts mehr zu tun. Also so gesehen hatten wir also die Möglichkeiten dort. Und das war natürlich eine große Sache, dass die Kolleginnen und Kollegen, die vorher an der Bar im Restaurant waren, dann aufs Fahrrad gestiegen sind und gefahren sind.
Eine von ihnen war Bianca Eberlin, die Betriebsleiterin im Restaurant in Hamburg-Blankenese. Patrick Junge will sie es selbst erzählen lassen und ruft sie vom Tresen herüber.
Also das kam ja über Nacht. Nächsten Morgen hatten wir sozusagen unsere Tabletts für die Fahrräder abgegeben. Hier in Blankenese direkt ist ja auch bergauf und bergab. Da haben wir ein paar Kilos verloren auf jeden Fall in den ersten Tagen und Wochen. Aber Gott sei Dank, wir durften trotzdem morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Das ist vielen so in der Zeit leider nicht ergangen.
Und bislang bestellen die Kunden auch nach dem Ende der Corona-Maßnahmen Essen nach Hause. Die Branche erwartet, dass das Geschäft mit Essenslieferungen jährlich um rund 10% zulegen wird. Was aus der Not heraus geboren wurde, hat sich für Junge zum guten Geschäft entwickelt.
Und so gesehen haben wir aktuell noch einen Lieferumsatz von ca. 10% und einen Pickup-Umsatz, also wenn Menschen online bestellen, sich Essen holen, von ca. 5-6%. Also die 16% plus, die haben wir auch weiterhin. Und da ist auch das Ziel, das weiter auszubauen auf ca. 20%. Und dass wir praktisch dann die Errungenschaft durch und nach Corona, die es vorher in dem Maße nicht gegeben hat.
Das Barpersonal muss für die Lieferungen nicht mehr einspringen. Dafür wurden eigens Leute eingestellt, so wie Jan. Dennoch haben sich in Blankenese 2 Restaurantmitarbeiter entschieden, die Schürze an den Nagel zu hängen und beim Ausliefern zu bleiben. Und wenn es darauf ankommt, springt auch die Chefin noch ein.
Ich schwinge mich ja trotzdem noch mal aufs Fahrrad oder ins Auto und liefere ja immer noch aus. Also die Schichten müssen ja trotzdem abgedeckt werden. So ganz weg ist es ja gar nicht.
Folge Konstantin Bark durch eine elektronische Sicherheitsschranke und durchs Treppenhaus in den ersten Stock.
Hi.
Bark sitzt in der Geschäftsführung von Unilever und ist für nachhaltiges Wirtschaften sowie für die Kommunikation verantwortlich. Er führt mich in einen Besprechungsraum, der eher wie ein Pausenraum wirkt. In der Mitte steht eine waldgrüne Sofalandschaft, darum gruppiert Bistrotische. An einer moosbewachsenen Wand hängt ein großer Bildschirm.
Hier sehen Sie dann diejenigen, die sich zugewählt haben. Und Peter Decker ist unser Geschäftsführer. Der arbeitet tatsächlich heute mal vom Homeoffice.
Deswegen wird ein Teil der Moderation virtuell stattfinden.
Nicht nur Decker arbeitet im Homeoffice. In dem Meetingraum haben sich rund 60 Leute eingefunden. Einige in Anzug oder Kostüm, die meisten in Pulli und Turnschuhen. Auf dem Monitor wird die Zahl derer angezeigt, die virtuell dabei sind. Knapp 600. Davon arbeiten einige im Außendienst oder an anderen Standorten, viele aber auch noch zu Hause. Peter Decker begrüßt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem monatlichen Treffen, das sie hier Marktplatz nennen. Der Chef präsentiert die Monatszahlen. Die Beschäftigten können neue Produkte und Marketingstrategien vorstellen.
Ich darf euch großartige News aus dem HC-Bereich vorstellen, nämlich unsere Clean Future Promo. Du kannst direkt auf die nächste Slide gehen.
Besonders hoch im Kurs steht alles, was bio, vegan und nachhaltig klingt.
Im Juni richten wir als Nutrition Team eine vegane Woche aus und die wird richtig, richtig lecker, damit ihr alle auch richtig Bock drauf habt, euch mal hier und da vegan zu ernähren.
Seitdem Unternehmen nicht mehr verpflichtet sind, ihren Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen, finden die meisten Sitzungen bei Unilever hybrid statt, also in Präsenz und per Videokonferenz, sodass sowohl die Mitarbeiter im Bürohaus als auch jene im Homeoffice dabei sein können. Für das Unternehmen bedeutet das auch, der schnelle Arbeitstakt, der in der Pandemie üblich war, müsse etwas gedrosselt werden, sagt die junge Managerin Viktoria Emich, die ebenfalls beim Unilever-Marktplatz dabei ist.
Wenn man im Homeoffice war, hat man die Meetings super eng getaktet. Und jetzt muss man erstmal wieder auf die Idee kommen, naja gut, ich muss vielleicht noch vom dritten Stock in den siebten Stock.
Emich soll dafür sorgen, dass eine neue Arbeitskultur im Haus Fuß fasst. Eigentlich würde das Unternehmen die Beschäftigten nun gern wieder öfter im Büro sehen, erzählt sie. Das Problem ist nur, viele von ihnen haben keine Lust dazu, aus dem Homeoffice zurückzukehren. Was hinzukommt, Unilever hat während der Pandemie seinen neuen Firmensitz in der Hamburger Innenstadt bezogen. Wer nun zurückkommt, findet nicht einmal mehr seinen angestammten Arbeitsplatz vor. Bark und Emich führen mich durch die Geschäftsräume im sechsten Stock.
Und hier sehen Sie aber dann so einen klassischen Mix aus allem, ne? Schreibtische und dann haben Sie klassische so Rückzugsorte. Haben hier so, dass Sie alleine telefonieren können. Haben hier eher einen Ort zum Entspannen oder informellen Zusammenkommen oder wie auch immer Sie die den Ort nutzen wollen.
Ich folge Bark und Emich vorbei an einer Gruppe, die sich an einem Tisch berät. Gegenüber telefoniert eine Mitarbeiterin in einer schalldichten Kabine. Feste Arbeitsplätze gibt es nicht mehr in dem neuen Haus. Alle sollen sich aussuchen, wo und wie sie arbeiten. Das soll den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenkommen und die Arbeit abwechslungsreicher machen. Es spart dem Unternehmen aber auch Platz und Geld, weil nicht mehr für alle ein eigener Schreibtisch vorgehalten werden muss. Geschweige denn ein eigenes Büro.
Und am Ende sind es doch die wenigsten, die am Schreibtisch sitzen. Die wenigsten stimmt nicht, sondern aber nicht wie früher, wo es ausschließlich Schreibtischarbeit gab.
Bis zum Sommer sollen alle bei Unilever sich mit dieser Art zu arbeiten vertraut gemacht haben. Und weil es manchen nicht leicht fällt, kümmert sich eine eigene Arbeitsgruppe darum.
Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Stand-up. Wir starten wie gewohnt.
Das Team hat eine Umfrage im Unternehmen gemacht. Mit einem beunruhigenden Ergebnis. Viele können sich unter dem neuen Arbeiten gar nichts vorstellen, referiert ein Kollege aus dem Homeoffice.
Aber den Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass ein letztes Drittel gesagt hat, ich kenne das gar nicht.
Dazu wird klar, einige Führungskräfte haben offenbar selbst keine Lust, ins Büro zu kommen und ermutigen deshalb auch ihr Team nicht. Ein Dilemma, denn Unilever braucht die Leute wieder im Büro, damit das neue Arbeitskonzept funktioniert. Verordnen wolle das Unternehmen die Rückkehr aber nicht, sagt Inka Naumann, die für die Reinigungsmittelsparte zuständig ist.
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wir schneiden das goldene Band durch und jetzt ist alles so wie früher. Das Gegenteil sollte der Fall sein, sondern wir wurden ja jetzt bereichert um eine Möglichkeit, ganz individuell anders zu arbeiten, nämlich zu Hause.
Personalleiterin Alexandra Büßer kennt einen weiteren Grund für die behutsame Rückkehr ins Büro. Das Unternehmen fürchtet, dass Menschen ihre Jobs kündigen könnten, wenn sie zur Rückkehr ins Büro gezwungen werden. Das Beispiel USA verbreitet Angst und Schrecken. Dort bekam das Phänomen einen Namen, der nach Epochenwechsel klingt. The Great Resignation. Darin stecken zwei Begriffe, resignieren, aber auch kündigen. Millionen schmissen in Amerika ihre Arbeit hin, weil die Pandemie ihnen offenbar Zeit gab, den Sinn ihres Tuns zu hinterfragen.
Wir sehen dann noch einen neuen Trend, der da heißt, ist das für mich alles hier noch stimmig? Und ich glaube, den hat Covid noch mal beschleunigt. Ich habe viele Bedürfnisse, ich möchte viel und ich kriege das irgendwie gar nicht unter.
So viel steht für die Managerinnen fest. Die Bedürfnisse der Beschäftigten haben sich im Homeoffice verändert und darauf wollen sie reagieren. Einige probieren gerade eine 4-Tage-Woche aus, andere teilen sich eine Stelle.
Wo sind wir auch mutig, einfach mal was auszuprobieren? Lass mal machen, lass mal gucken und Erfahrung sammeln.
Alter Bauernhof statt Büro, lange Nächte im Park statt im Club oder endlich wieder alles wie früher. Das war das Wochenendjournal nach 2 Jahren Pandemie. Was bleibt? Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Benjamin Dierks.